Willkommen zum Makers and Manufacturers Podcast. Bei diesem Podcast dreht sich alles um die Menschen und deren Geschichten rund um die produzierende Industrie und den Maker Movement. Mein Gast bei Episode 16 ist Berater, Unternehmer und Creator in einem, und zwar ist Jörn Steinbeck, einmal Co-Founder vom Industrie 4.0 Startup OEE.ai. Er ist Managing Partner beim Institut für Produktivität und er ist Co-Producer vom OEE Management Kurs auf Udemy. Vor all dem war Jörn bereits als Berater bei IBM und Porsche Consulting unterwegs und er hat auch schon mal ein Startup gegründet, und zwar die App SureFox. Wir unterhalten uns in dieser Episode natürlich über das Thema Industrie 4.0. Wir unterhalten uns über die Kennzahl OEE, die sehr wichtig ist für produzierende Unternehmen. Wir reden über E-Learning innerhalb der Industrie und wir quatschen auch über ein sehr aktuelles Geschehen, nämlich den S-Pack von Lilium. Viel Spaß dabei!
Lass uns dann direkt mit dem Wichtigsten beginnen. Was macht euer aktuelles Startup im Bereich Industrie 4.0?
Wir sammeln Anlagendaten ein und optimieren auf diese Weise die Anlagenproduktivität. Deswegen heißt das Ganze auch OEE.ai, also für Overall Equipment Effectiveness. Und das ist eine relativ weit verbreitete Kennzahl, die ein Maß ist für die Anlagenproduktivität, und die gilt es zu optimieren. Und wie gesagt, da machen wir Optimierungsvorschläge auf Basis von Daten, und das .ai deutet halt darauf hin, dass wir dabei auch künstliche Intelligenz einsetzen.
Und was bekomme ich von euch im Detail? Ich bekomme von euch Software, ich bekomme von euch Hardware, ich bekomme von euch ein Beraterpaket. Was kaufe ich bei euch alles ein?
Also du kriegst als allererstes mal Software as a Service. Das ist sozusagen das Kernprodukt. Manchmal ist es so, dass wir Hardware mitliefern müssen. Das liegt dann daran, dass die Anlagen noch nicht konnektiv sind, also zum Beispiel kein OPC-UA beherrschen. Der Großteil der Anlagen tut das ja aktuell noch nicht. Und dann kann es sein, dass du von uns auch ein kleines Stück Hardware kriegst. Das ist aber eigentlich nicht unser, das ist sozusagen ein Enabler, aber das ist nicht unser Kernprodukt. Und wenn du willst und du auf Basis von dem, was wir dir dann an Berichten geben, was wir dir an Vorschlägen machen, die Anlagenproduktivität noch nicht gesteigert bekommst, also mit deinen Leuten, dann würden wir dir auch bei der beratungsseitig unterstützen. Das ist aber auch nicht unser Kerngeschäft. Also eigentlich ist das, was du von uns bekommst, Software ist.
Okay. Und das heißt, die Daten, die da zusammengeführt werden, das sind die Daten, die Anlagen und Maschinen und Geräte sowieso bereits sammeln. Und ihr ergänzt das nicht mit Sensorik, die man gezielt positioniert?
Ja, also die Daten an sich, also ob die Anlage läuft, ob sie nicht läuft, wie schnell sie läuft, das ist ja das, was von der Ebene kommt. Es gibt noch eine zweite große Datenquelle, das ist dann, welches Produkt läuft, also welches Produkt produziere ich eigentlich gerade und wie schnell soll es laufen, also alle wie viele Minuten oder Sekunden will ich ein neues Produkt anfangen zu produzieren. Das ist dann aus Fertigungsaufträgen, aus Produktionsplanungs- und Steuerungssystemen. Das sind die Daten, die wir zusammenführen. Und dann kriegst du von uns als allererstes mal ein sauberes Berichtswesen. Also ist es so schnell gelaufen, wie es hätte laufen können und so weiter. Aber wir sammeln auf deine Frage bezogen auch weitere Daten ein. Und die kommen im Regelfall vom Mitarbeiter. Die Steuerung wissen an einigen Stellen viel, aber an anderen Stellen nichts. Also ob jetzt hier zum Beispiel gerade ein Rüstvorgang stattfindet oder nicht, das weiß denn Steuerung aus sich heraus nicht. Oder ob es eine Betriebsversammlung aktuell gerade gibt, das weiß die Steuerung auch nicht. Dementsprechend ergänzen wir diesen Datenstrom um eine, datentechnisch würde man sagen, eine Annotation, also eine Ergänzung, eine Interpretation, warum jetzt hier gerade langsamer produziert wird, nicht produziert wird. Und das kommt über Tablets und über Mitarbeitereingaben. Also da ist eine Art Störgrundkatalog existent, und dann bestätigen die Mitarbeiter, hierbei handelt es sich gerade um folgendes Ereignis.
Das heißt, ich bekomme von euch auch ein Tablet, wo der Mitarbeiter das visuell auswählen kann.
Ja, genau. Also grundsätzlich stellen wir erstmal die Software vor zur Verfügung, die auf dem Tablet laufen soll. Du kannst das Tablet auch von uns kriegen, aber du kannst auch ein eigenes Tablet verwenden. Also es muss einfach nur ein generischer betrachtet oder generischer ausgedrückt, ist es ein webfähiges Endgerät, was es da braucht. Muss kein Tablet sein.
Und was ist da üblich? Habe ich dann eins dieser Geräte pro Maschine oder pro Position an der Anlage? Oder nimmt der Werker, der Technician das mit? Was bewährt sich da bei euch?
Ja, genau. Also es gibt auch da wieder unterschiedliche Szenarien. Manche Kunden bevorzugen, dass der Mitarbeiter das mit sich trägt. Dann ist es aber meist so eine Industrial Smartwatch oder so. Also dann ist kein Tablet mehr im Einsatz. Häufig ist auch der Fall, und ich würde sagen, das ist der häufigste Anwendungsfall, dass es eine 1:1-Zuordnung gibt zwischen dem Tablet, der Anlage. Und meist ist es ja so, dass sich Mitarbeiter während des Betriebs einer Anlage an einer Stelle aufhalten, da ist so eine Art Leitstand oder da das ist so ein zentraler Punkt an der Anlage und da wird das üblicherweise installiert.
Okay. Das heißt, man bekommt von euch die Software, um die OEE-Kennzahl zu erfassen. Das Ganze wird bei euch, passiert in der Cloud, das heißt, ich muss das nicht auf dem Server vor Ort irgendwie installieren, sondern die Daten kommen in die Cloud und ich kann dann von jedem Webgerät darauf zugreifen.
Genau, also du kannst auch, wenn du willst, on-premise installieren. Also das ist natürlich mit der aktuellen Technologie alles dockerisiert und dementsprechend könntest du das auch lokal installieren, aber die meisten nutzen das in der Cloud.
Okay, das heißt, es gibt keine Bedenken mehr, dass die Daten irgendwo gespeichert werden?
Oh, das ist ein großes Thema. Die Bedenken nehmen ab, würde ich sagen.
Gott sei Dank.
Meine Wahrnehmung, ja, finde ich auch. Also dadurch ermöglichst du einfach unglaublich viel mehr Innovation, unglaublich viel mehr Geschwindigkeit, auch unglaublich viel mehr Ausprobieren. Ich glaube, darin liegt eine große Hürde zurzeit bei Industrie 4.0, dass du nicht so einfach mal was ausprobieren kannst. Das geht natürlich mit der Cloud leichter. Also wir nehmen wahr, dass insbesondere der industrielle Mittelstand seine Bedenken gegenüber Cloud-Applikationen abbaut. Mhm. Ich glaube, das ist eine gute und richtige Entwicklung.
Ja, und dann kommt obendrauf bei euch eben noch diese künstliche Intelligenz.
Ja, genau, da kriegst du dann, also die Kunden, im ersten Schritt musst du natürlich überhaupt erstmal die Daten haben, dann musst du die Daten interpretieren, also aus den Daten Informationen machen sozusagen und dann kannst du im nächsten Schritt, wenn wir eine gewisse Datenhistorie aufgebaut haben, können wir dir auf Basis von Algorithmen Vorschläge machen. Also da geht es dann um sowas wie Wahrscheinlichkeiten, ob eine Anlage ausfällt oder es geht darum, ob du vielleicht irgendwelche Muster in die Daten findest, dass es zyklische Störungen gibt oder dass bestimmte Störungen am Donnerstag in der Spätschicht häufiger sind. Das sind dann so Muster, die sich in diesen Daten finden lassen. Genau, und das ist dann die Punkt-AI-Komponente der Lösung.
Gibt es da jetzt schon irgendwelche Paradebeispiele für zum Beispiel den Kunststoffspritzguss?
Ja, also Kunststoffspritzguss ist auch eine Industrie, die wir bedienen. Da haben wir Kunden. Kunststoffspritzguss ist ja von großen Stückzahlen begleitet, deswegen ist das relativ gut geeignet für sowas. Kann man sich leicht vorstellen, also wenn du mechanische Bearbeitung machst und da wird irgendwie alle 3 Minuten ein Teil fertig, hast du halt auch nur alle 3 Minuten einen neuen Datenpunkt. Das ist beim Kunststoffspritzguss natürlich anders. Und je schneller diese Daten anfallen, desto eher ist so ein Algorithmus natürlich auch aussagekräftig, weil er sich schneller ein höheres Datenvolumen aufbaut. Und genau, und dann kann man zum Teil auf standardisierte, möchte ich mal sagen, also so bibliotheksartig Algorithmen zugreifen. Das ist etwas, das muss ich natürlich aufbauen. Und dann gibt es halt auch noch die individuellen Anforderungen, die dabei umgesetzt werden können. Wenn ein Kunde sagt, du, ich suche nach diesem Muster oder ich verstehe nicht, warum sich das so verhält, dann kommen wir aber vom Produkt. Also weil wir bislang haben wir über das Produkt gesprochen, dann kommen wir in so einen Projektbereich, weil dann wird es individuell. Da ist dann halt nicht mehr der Spritzgussgießer, Spritzgussspritzer ist nicht mehr identisch mit einem werkzeugmaschinenmechanischen Bearbeitungsunternehmen.
Und dann diese Individualisierung bleibt aber dann in der Cloud, bedarf dann einfach nur Projektarbeit, um den jeweiligen Algorithmus für mich weiterzudenken.
Ja, genau. Also der Algorithmus wird dann sozusagen dem Datenstrom, den die Anlage erzeugt, zugeordnet und dann bleibt er in der Cloud. Also er gehört dir natürlich und wir betreiben sozusagen dieses Stück Software in der Cloud.
Und kann ich davon ausgehen, dass das, was mir dann da gehört, auch an Wert gewinnt? Also nicht nur für mich selber intern, sondern ist es denkbar, dass, wenn ich früh anfange, so einen Algorithmus zu entwickeln, dass ich, wenn ich das ausgiebig, ausführlich, frühzeitig mache, dass ich vielleicht mittelfristig etwas entwickle, was auch für andere Spritzgießer interessant sein könnte und wo ich dann vielleicht profitieren könnte?
Also theoretisch ist das denkbar. Also dann würden die Daten an sich einen Wert darstellen. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht, so weit ist die Industrie noch nicht. Wie gesagt, theoretisch denkbar, aber also die Erfahrung zeigt, dass die Muster dann doch sehr unterschiedlich sind. Also diese magische Algorithmus-Soße da einmal drüber zu kippen und die kann dann jedes Problem analysieren, so darf man sich das nicht vorstellen. Das ist dann doch noch relativ individuell, wenn es in die Richtung der Datenanalyse geht.
Okay. Jetzt seid ihr einmal cloud-basiert, ihr verwendet den Begriff künstliche Intelligenz. Was sind für euch aktuell die Buzzwords, die für euch am wichtigsten sind, um zum Kunden zu kommen?
Also wir bemühen uns darum, das Ganze zu positionieren als ein Produkt und nicht als ein Projekt, weil ich glaube, es wird sehr viel über Pilotprojekte gesprochen, die danach auch dann wieder sterben. Das ist ja das war längere Zeit jetzt in den Medien ein großer Erzählstrang. Und wir bemühen uns halt, möglichst viel Produkt zu machen, dass man es installieren kann, dass man sich dann dafür entscheiden kann. Und installieren auf Basis von einem Proof of Value, so bezeichnen wir das. Da hast du dann die Möglichkeit, zwei Anlagen dir mal zwei Monate zum Festpreis, zum geringen Festpreis anzugucken. Und danach entscheidest du dich dann halt für die Software as a Service Mietlizenz. Ich glaube, Industrie 4.0 wird die Verbreitung von Industrie 4.0 wird damit steigen, wenn du mehr in Richtung Plug-and-Play-Konnektivität kommst. Also das, was die Apps und was Google und Apple in dem Segment zumindest den großen Umsatz liefert, dass du eine Software installieren kannst auf deinem Telefon, ohne dass du dafür ein Schnittstellenprojekt beauftragen musst. Ich glaube, wir stehen jetzt gerade an dem Punkt bei Industrie 4.0, an dem Reifegrad, also 10 Jahre nach Gründung oder nach Erfindung dieses Begriffes, stehen wir an dem Punkt, dass diese Form der Automatisierung und dieses Plug-and-Plays, und das ist vielleicht das Stichwort, nach dem du gesucht hast, dass das möglich wird. Und ich glaube, damit wird die Verbreitung sich nochmal deutlich beschleunigen, weil dann halt nicht der Projektaufwand und das Risiko und die Möglichkeit des Scheiterns mit einem Projekt verbunden ist, sondern dann probiert man es halt einfach mal aus, weil man es einfach installieren kann.
Ja, bin ich vollkommen deiner Meinung. Was hältst du von Amazon Monitron?
Amazon ist ja so eine Art
Also Monitron, universal, ne? Das Produkt Monitron.
Ja, genau, kenne ich. Also Amazon an sich ist ja mit dem Webservice so eine Art Universalwaffe und das Monitron ist halt auch etwas, wo sie sagen, komm, wir gehen damit in die Breite. Ist ein Produkt, ist vielleicht sogar ein Wettbewerbsprodukt. Ich glaube, da muss man einfach, muss das Industrieunternehmen seinen Weg finden, ob es dann mit Amazon zusammenarbeiten will oder mit anderen Partnern. Der Markt ist groß und deswegen machen wir uns da keine Sorgen.
Definitiv, aber es beschreibt ja diesen Plug-and-Play-Ansatz besonders gut. Also du kannst auf Amazon gehen, zahlst 650 Euro, bekommst so ein Sensor-Kit, kannst ihn an die Maschine anbringen, hast dann eine Android-App und kannst für dich sofort erfahren, macht Predictive Maintenance für mich Sinn.
Ja, genau. Und ich glaube, das sind die Lösungen, die die Verbreitung von Industrie 4.0 in der Breite ermöglichen werden. Wie gesagt, sobald der Projektcharakter zurückgedrängt wird, ich weiß nicht, ob man jemals vollständig ohne einen Projektcharakter auskommt, aber der Projektcharakter muss zurückgedrängt werden und dann wird auch die Verbreitung steigen.
Und Industrie 4.0, du hast eben schon angesprochen, ist jetzt 10 Jahre alt. Was hältst du von dem Begriff, dem Erfolg dieses Begriffes? Wofür steht Industrie 4.0 heute für dich? Wie beschreibst du es?
Oh, große Frage. Erstmal ist es natürlich schön, dass es Deutschland gelungen ist, diesen Begriff zu setzen. Ja. Und ob da jetzt das Industrial Internet of Things oder so dagegen gesetzt wurde international oder ob du Industrie mit IE oder mit Y schreibst, Ich glaube, das wird dann doch, Credit, where Credit is due, das hat Deutschland erfunden. Und das ist natürlich der richtige Weg. Ich meine, du kommst, glaube ich, aus drei Ecken, um die Produktivität in der Fertigung zu steigern. Eine relativ lange Historie hat das Thema Lean Manufacturing, Lean Production. Das ist so die Ecke Prozess, Mensch, Verhalten der Leute, würde ich mal so im Schwerpunkt dort verorten. Die zweite Ecke ist das Thema der Automatisierung. Da sind dann die Automatisierungshersteller, von denen Deutschland ja auch sehr viele hat, die man häufig nicht so kennt, also den Bosch Rexroth oder ein Vago oder ein Phoenix Kontakt oder so. Das sind diese Under-the-Hood-Unternehmen, die im Schaltschrank verschwinden, aber dann für die Automatisierung sorgen. Festo oder diese Unternehmen, ja, die sind Industrieausrüster. Und das dritte ist dann halt dieses Element der Software, wo du dann ME-Systeme im Einsatz hast oder wo du solche Optimierungen machst, wie wir sie vielleicht machen. Und ich glaube, diese drei Dinge, die kommen zusammen. Unter dem Label Industrie 4.0, also mal mehr, mal weniger. Ja, Lean ist jetzt nichts, was mit Industrie 4.0 verbunden ist, aber trotzdem brauchst du den Menschen dann auch wieder in der Fabrik für die Optimierung. Und deswegen Produktivität brauchst du immer. Also das ist ein allgemeiner und jahrelanger und endloser Weg, da die Produktivität zu steigern in deiner Fertigung, im Wettbewerb zu bestehen. Ja, und deswegen ist, glaube ich, das Label Industrie 4.0, also das tut gut, dass man das unter dieser Überschrift fassen kann und die Leute ein Gefühl dafür haben, was sich da drin verbirgt, was das für ein Paket ist und worum es da geht. Und am Ende des Tages ist es halt Automatisierung, Daten und dann mit den Daten muss häufig der Mensch dann was machen und so sind wir wieder bei den drei Punkten.
Denkst du, dass, weil du eben Lean angesprochen hast, dass Betriebe, die Lean im Kern gut umgesetzt haben, kultiviert haben, dass die vielleicht fast schon keine wirklichen Probleme bei der Digitalisierung haben, bei Industrie 4.0 haben, weil das Verständnis da ist, optimiert zu arbeiten, Stück für Stück zu verbessern?
Ja, also zum einen, was wir jetzt komplett rausgelassen haben, ist das ganze Thema der Geschäftsmodellinnovation. Ja. Lean ist ja etwas, was inkrementell vorwärts geht. Und ich meine, du kannst jetzt auch Pay-per-Production machen oder so, also deine Fertigung einmal oder deine Fertigungsphilosophie umkrempeln. Es gibt diesen schönen Satz, das elektrische Licht ist nicht durch die kontinuierliche Verbesserung der Kerze entstanden. Und so findet ja auch unter anderem vielleicht ein etwas, was man Step Change bezeichnen würde, unter der Überschrift Industrie 4.0 statt. Aber ich glaube, dass das Thema Lean, also natürlich ist es gut, wenn man einen hohen Reifegrad in einer Lean-Implementierung hat. Aber ich persönlich sehe da jetzt nicht einen Zusammenhang zwischen einer guten Industrie 4.0-Fortschritt. Es ist wahrscheinlich eher, dass Firmen, die Lean weit verbreitet haben, in Summe gut gemanagt werden und dass deswegen auch die Industrie 4.0-Implementierung leichter fällt, weil das Unternehmen einfach gut geführt ist. Aber dass das eine jetzt für das andere ursächlich ist, das glaube ich jetzt eher nicht.
Okay. Und jetzt seid ihr als Startup unterwegs, vielleicht kurz vorweggenommen noch, du bist schon seit langem als Berater in der Industrie tätig, du hast bei IBM begonnen, warst bei Porsche Consulting, bist heute mit deinem eigenen Institut unterwegs und daneben eben auch Gründer von einem Startup im Bereich Industrie 4.0, das heißt aber, du kennst die Industrie, du kennst die Vivation, du kennst die Menschen, die entscheiden und letztlich auch mit den Problemen leben. Welche Herausforderung habt ihr heute als Startup, um eure Lösung an den Mann zu bringen?
Ich glaube, die Herausforderung, die jeder hat, das ist immer das Thema Vertrieb. Also du musst halt Oberfläche haben, du musst bekannt sein. Du brauchst Geschichten, die du erzählen kannst, Referenzen sozusagen. Wenn du eine Erfolgsgeschichte erzählen kannst, wir haben zum Beispiel gerade einen Artikel abgeliefert in einer Zeitschrift in Deutsch auf Deutsch für unser Engagement mit der Firma Centis aus Aachen, also Konfitüre, Marmelade und sowas. Und das sind dann so die Dinge, um die sich das dann weiter rankt. Also da kommt dann der Nächste und sagt, oh, wenn ihr für Centis gearbeitet habt, könnt ihr auch mal bei mir vorbeikommen. Also das sind so die...
Das heißt, die kommen dann auf euch zu, die lesen das in der Fachpresse und sagen dann hier, wenn ihr das wenn die mit denen geupdatet haben, passen die auch zu uns.
Ja, genau. Also ich glaube, der Vertrieb läuft so über zwei Dinge. Das eine ist das natürlich, dass das wir selbst machen und das ist das, worüber wir hier gerade sprechen. Und das zweite ist, das hatten wir auch schon angesprochen, diese Plattformen kommen auf. Und wenn du da mit deiner App vertreten bist, dann ist das natürlich auch eine Form von Vertrieb. Also weil du halt mit deinem Logo auftauchst. So ähnlich wie wenn du jetzt auf deinem Telefon nach einer neuen App suchst und da ist eine App hochgerankt, dann installierst du die ja vielleicht auch erstmal und probierst die aus. Und dementsprechend wird das, glaube ich, oder ist das schon und wird noch mehr zukünftig ein weiterer Vertriebskanal.
Okay. Also wenn es dann Vertrieb und auch Marketing ist, dann kann man das als Startup lösen, indem man Investoren dazu holt und Budgets ins Spiel bringt. Wie sieht es bei euch aus?
Ja, also wir sind gebootstrapped. Mhm. Wir reinvestieren unsere Umsätze und fühlen uns damit eigentlich ganz wohl. Investoren beschleunigen natürlich so einen Prozess immer wieder, ohne Frage. Genau, aber haben wir bislang nicht gemacht. Wir sind da weiterhin mit unserem Reinvest des aktuellen Umsatzes unterwegs.
Okay. Du hast eben schon Referenzen angesprochen. Ihr habt einen ziemlich interessant klingenden Kunden als Referenz auf eurer Webseite, das ist The Meatless Farm.
Ja.
Kannst du da von der Implementierung berichten, auch von den Erfolgen, die wir vielleicht damit hatten?
Ja, also Meatless Farm ist ja ein Unternehmen, was fleischlose Ernährung zur Verfügung stellt, also vegane, ja genau, Burger, Patties und Würstchen und so. Und die wachsen natürlich stark. Und auf diese Weise haben die durchaus den Bedarf für mehr Kapazität in ihren Fabriken, also mehr Produktion in ihren Fabriken. Und die haben auch gerade ja ein paar ganz interessante Vertriebsaktivitäten oder Marketingaktivitäten angekündigt, dass sie mit Real Madrid, glaube ich, ist es, partnern. Ich glaube, es ist Real Madrid. Google das lieber nochmal. Also die sind auf einem großen Wachstumskurs und dementsprechend muss dieses vertriebsseitige Wachstum und das in die Breite gehen dieser Fabrik halt auch, oder dieser Markt, muss halt auch durch die Fabriken abgesichert werden, dass du das, was du da marketingtechnisch aufreißt, dass das dann auch tatsächlich produziert wird.
Und da habt ihr im Grunde halt deren Produktion mit eurem System ausgestattet und denen geholfen, die Anlagenkapazität erstmal zu erfassen und dann auch zu erweitern.
Ja, genau. Also es ist in dem Fall ist es ja so, dass der Prozess ist stückorientiert. Ist ja Fast Moving Consumer Goods. Das ist eins unserer großen Märkte, weil diese Unternehmen sind der OEE gegenüber sehr aufgeschlossen und sehr affin. Und du hast halt verschiedene Produkte, die über die Verpackungslinien in diesem Fall laufen. Und das ist so ein klassischer Fall. Da fährt dann halt eine Packung Burger Patties nach dem anderen über die Verpackungsanlage. Der Karton muss aufgefaltet werden, die Patties müssen da rein, dann muss der Karton geschlossen werden, dann kommt noch ein Stempel drauf, dann wird das telefoniert oder was auch immer. Das ist dann so eine Verpackungslinie. Und das ist eigentlich ein Paradebeispiel für eine OEE-Implementierung. In anderen Bereichen ist es vielleicht nicht so offensichtlich, die OEE zu implementieren. Also wenn du zum Beispiel sehr langzyklische mechanische Prozesse hast, also wenn eine Fräsanlage eine Stunde an einem Bauteil arbeitet, kann man auch die OEE implementieren. Springt einen jetzt nicht so im ersten Augenblick an, ist aber eigentlich die gleiche Logik. Und es muss auch, um das vielleicht zu ergänzen, es muss auch nicht unbedingt ein stückbasiertes Produkt sein. Du kannst natürlich auch Meter oder Kilogramm oder sowas messen und dementsprechend sagen, ich hätte 100 Meter produzieren müssen, ich habe nur 85 Meter produziert. Das bedeutet, ich habe eine OEE von 85. Mhm.
Lass uns vielleicht mal OEE ganz kurz besprechen und beschreiben. Was genau ist es?
Genau, also dass es eine KPI ist, darüber haben wir schon gesprochen und die setzt sich aus drei Elementen zusammen, aus Verfügbarkeit, Leistung und Qualität. Und Verfügbarkeit bedeutet, ob deine Anlage läuft oder ob sie nicht läuft, mal ganz grob. Und Ursache für ein Nichtlaufen kann etwas Geplantes sein, wie eine geplante Wartung, Instandhaltung. Ein Rüstvorgang wäre ja auch ein geplantes Ereignis. Es kann aber auch ein ungeplantes Ereignis sein, wie zum Beispiel ein technischer Breakdown, also ein technischer Stillstand, irgendwas ist abgebrochen oder ein Antrieb funktioniert nicht mehr. Das ist der Verfügbarkeitsfaktor. Der Leistungsfaktor ist, mit welcher Geschwindigkeit läuft die Anlage. Also läuft sie mit 100% der vorgesehenen Geschwindigkeit oder läuft sie langsamer? Das hast du zum Beispiel, weil wir gerade über Fast Moving Consumer Goods gesprochen haben, Etikettierer etikettieren zum Beispiel Flaschen oder Dosen oder so. Und häufig ist es so, dass die Abfüllanlage mit einer Geschwindigkeit läuft, dass zwei Etikettierer das bedienen müssen, weil ein Etikettierer nicht schnell genug ist. Und wenn dann bei dem einen Etikettierer die Etikettenrolle ausgegangen ist, dann fährt die Anlage automatisch langsamer, weil ja der andere Etikettierer dieses Etikettiervolumen übernehmen muss. Und dann wechselst du halt diese Rolle, dann schaltest du den zweiten Etikettierer wieder zu und dann fährt die Anlage wieder auf 100% Geschwindigkeit hoch. Aber in der Zwischenzeit hatten wir einen Leistungsverlust. Also die Anlage ist langsamer gefahren, als sie eigentlich hätte können für das Produkt. Also Produkte können ja auch unterschiedlich schnell abgefüllt werden. Also etwas, was viel Kohlensäure hat, wird zum Beispiel langsamer abgefüllt als etwas, was wenig Kohlensäure hat. Das hängt dann mit dem Schäumfaktor und sowas zusammen. Das dritte Element der OEE ist die Qualität. Also hast du IO- oder NIO-Teile produziert. Und das ist natürlich auch produktivitätsbestimmend. Wenn du halt Teile produzierst, die nicht in der Spezifikation sind, dann werden die der OEE negativ angerechnet. Und dann kannst du diese drei Faktoren miteinander multiplizieren. Und dann hast du eine Kennzahl, die so als wahre Anlagenproduktivität beschrieben werden kann. Und dann hast du die Kennzahl, das ist der erste Schritt. Und das Wichtige ist dann halt, die Gründe dazu zu haben, warum du Produktivität verloren hast. Also genau diese Interaktion mit dem Mitarbeiter, dann zu sagen, das war ein Rüstvorgang, das war ein Etikettenwechsel, das war und so weiter. Und dadurch entsteht eine Art Wasserfall. Kannst du dir vorstellen, wo kommen meine Verluste her? Diesen Verlustgrundwasserfall. Genau, und da kannst du dann mit deinem Verbesserungsprozess, und da machen wir vielleicht wieder einen kleinen Schritt in Richtung der Lean-Philosophie, kannst du mit deinem kontinuierlichen Verbesserungsprozess diesen Verlustgrundwasserfall bearbeiten und die Verluste reduzieren.
Ist denn OEE als Kennzahl Teil vom Lean-Management oder Lean-Manufacturing? Fast schon widersprüchlich, ne? Ist ein bisschen widersprüchlich, oder?
Ja, weiß ich gar nicht. Die OEE würde man tendenziell wahrscheinlich dem TPM zuordnen, also dem Total Productive Maintenance. Und das TPM würdest du wahrscheinlich dem Lean Production zuordnen. Manche sehen das auch auf der gleichen Ebene, dass TPM neben Lean steht. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Frage, in welcher Schule und mit welcher Philosophie du aufgewachsen bist. Ich würde es dem Lean Production zuordnen, das Thema OEE.
Okay. Die Durchlaufzeit ist bei Lean wichtiger als die OEE. Stimmt das so?
Boah, das würde ich so nicht gegeneinander stellen. Also natürlich hängt das in gewissem Maße miteinander zusammen. Also wenn du unstabil produzierst zum Beispiel, also viele ungeplante Stillstände hast, wirst du auch keine Vorhersage über deine Durchlaufzeit machen können. Ich glaube, du musst dich um Anlagenproduktivität kümmern und um Durchlaufzeit kümmern. Das ist aber grundsätzlich jetzt erstmal nicht eins zu eins miteinander verdrahtet.
Ich kann die OEE auch bereinigen von, dass sie komplett ausgelastet sein muss, hinzu, dass sie nur dann lief, wenn sie beansprucht werden musste. Also ich kann das bereinigen, diese Kennzahl.
Ja, genau. Also das... Genau, also das ist jetzt, du bist in den Details der OEE. Natürlich macht es Sinn, die Anlage zu bereinigen, um die Zeiten, zu denen die Anlage gar nicht laufen sollte.
Genau, weil der Bedarf nicht da ist.
Genau, also die OEE soll nicht dazu dienen, um den Referenz zu Lean Production wieder rüberzukriegen. Die OEE soll nicht dazu dienen, möglichst viel Überproduktion zu betreiben, weil du hast halt noch Anlagenkapazität und deine OEE sagt, die Anlage muss betrieben werden. Aber du kannst ja dann zum Beispiel einen Störgrund eingeben und sagen, die Anlage läuft gerade nicht, weil wir haben keinen Auftrag und es ist kein Auftrag geplant für diese Anlage, für die Zeit. Und dementsprechend bereinigst du dann die Solllaufzeit der Anlage um diesen Zeitraum. Und dann hast du selbst, wenn du in allen anderen Zeiten zu 100% produzierst, hast du immer noch eine OEE von 100%. Okay.
Als Berater für die Industrie, jetzt hast du Lean Management angesprochen, das TPE angesprochen, OEE. Was sind so weitere Werkzeuge, die du oder die ihr regelmäßig anwendet, um Prozesse zu optimieren? Gibt es über Lean und TPE hinaus noch weitere Systeme und Werkzeuge, die gut funktionieren, vor allem in Deutschland noch?
Ja, ich glaube, die gesamte Überschrift ist Lean Manufacturing oder Lean Production. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, welche Funktionen so eine Firma hat in der Produktion. Also wenn du viele Mitarbeiter siehst in einer Firma, dann bist du wahrscheinlich schnell im Thema Austaktung, Standardarbeit. Wenn du viele Anlagen hast in einer Firma, dann bist du eher beim Thema TPM, OEE. Das hängt dann davon ab, welchen Charakter der jeweilige Produktionsbereich hat. Aber das würde ich jetzt alles unter die Überschrift Lean Manufacturing packen.
Okay, okay. Jetzt hast du einen sehr interessanten Erfahrungsschatz. Du bist einmal Berater seit längerer Zeit, unter anderem auch bei Porsche Consulting. Du bist also ein echter Startup-Founder. Du hast einmal ein Industrie 4.0 Startup, was am Laufen ist. Du hast gerade erst eins geschlossen, das war Shore Fox aus den USA. Und über dieses Founder-Sein bist du für mich auch noch ein Creator und das ist jemand, der Inhalte produziert. Ihr habt einmal so einen Online-Kurs gemacht, dann bist du auch noch in Anführungszeichen altbacken ein Buchautor. Aber das sind so im Grunde drei Welten, das sind immer so drei verschiedene Aufgabenbereiche. Welche von denen macht dir am meisten Spaß?
Das kann ich gar nicht beantworten. Also das ist das Gesamtpaket.
Vielfalt ist immer super.
Ja, genau. Und dadurch wird auch, also wenn an einer Stelle nichts vorangeht, dann geht vielleicht an einer anderen Stelle was voran. Wir stehen jetzt zum Beispiel gerade davor, unseren OEE-Kurs, der bei Udemy läuft, ins Englische zu übersetzen. Da werden die Aufnahmen diese Woche noch stattfinden. Und dann werden wir das auch international zur Verfügung stellen können. Das sind wieder ein anderes Element und mir macht das Gesamtpaket Spaß. Ich kann da gar nicht eine Priorität für eins der Segmente identifizieren.
Aber wird man sich irgendwann entscheiden müssen? Also wird irgendwann OEE, das Startup, dann im Fokus so wichtig sein, dass man sich nicht mehr auf das Institut aktiv einlassen kann, beziehungsweise bei den Inhalten auch zurückschicken muss?
Also das Thema Beratung ist natürlich zeitintensiv. Dementsprechend ist da eine Entscheidung nötig und da priorisieren wir immer das Thema Software as a Service, also OEE, AI. Aber in dem Umfeld Content abzuliefern zum Beispiel, also das Buch zu schreiben, was du angesprochen hast, was man bei Amazon kaufen kann oder sich den Udemy-Kurs anzuhören, das ist ja ganz, ganz, ganz eng mit dem Thema produktivitätsoptimierte Anlagen verbunden. Also wir müssen ja auch den Kontext erklären, warum man die OEE braucht. Und da auch durchaus Aufklärung nötig ist und man den Leuten das näher bringen möchte, das hilft uns ja auch beim Verkauf der Software wiederum. Also dementsprechend sehen wir da schon, dass das gegenseitig ergänzt.
Okay, wie aufwendig ist es, so einen Kurs auszuproduzieren? Oder wie groß ist der? Was bekommt man bei diesem Kurs? Was sind die Inhalte?
Du meinst den Udemy-Kurs? Genau. Also wir gehen da eigentlich komplett das Thema, also der Definition durch, auch den Prozess, wie man dann den eigentlichen Verbesserungsprozess organisiert. Also wie machst du das dann rein organisatorisch auf dem Shopfloor und so weiter. In Summe hast du 5 Stunden Video zur Verfügung, inklusive Übungen. Du kannst dir Formblätter runterladen. Wir spielen Videos ein, wo man selbst ein bisschen mit den Formblättern arbeiten kann, geben danach eine Musterlösung und so. Also so wirst du 5 Stunden an die Hand genommen zum Thema, wie steigere ich die Anlagenproduktivität. Das war der eine Teil deiner Frage. Und der zweite Teil deiner Frage, wie aufwendig ist das? Das ist sehr aufwendig. Okay. Also es ist einfacher, ein Buch zu schreiben, das kann ich vergleichen. Ah. Es ist einfacher, ein Buch zu schreiben, als einen Videokurs zu produzieren. Das hängt einfach damit zusammen, dass so viele verschiedene Medien dann dazu kommen. Du brauchst gute Folien, du musst das aufnehmen, also wir haben es zumindest von einem Greenscreen gemacht, dass das professionell rüberkommt. Dann muss das geschnitten werden, dann das unter Umständen nachvertont werden, dann muss es hochgeladen werden. Das ist schon ein aufwendiger Prozess, diese Videokurse zu produzieren.
Mist, weil ich wollte eigentlich darauf hinaus, ich denke, dass viele Führungskräfte aus der Industrie in diesem Format E-Learning gut funktionieren würden. Also dass so ein Geschäftsführer, so eine Inhaberin oder ein Top-Executive bei so einem Online-Kurs viel von sich und von dem Wissen preisgeben könnte, auch nur intern fürs eigene Team. Das kann die Geschichte sein, die immer wieder interessant ist für jeden neuen Recruitee. Das kann aber auch vielleicht Zielsetzung sein oder auch, wie intern was gemacht wird. Und meine Hoffnung ist, dass das vielleicht, dieses Thema E-Learning, mehr angewendet wird, um internen Prozesse zu stabilisieren, zu verbessern, Wissen zu teilen. Aber wenn du jetzt sagst, dass es so aufwendig ist,
Ja, also ich teile deine Einschätzung, dass das ein gutes Medium ist. Und wenn du natürlich eine Abteilung für sowas hast, die dann die Content-Produktion macht. Und
eine Abteilung?
Post-Producing macht, ja. Dann hat der Geschäftsführer damit vielleicht nicht so viel zu tun. Ja. Und der muss nur die Stunden vor der Kamera stehen. Aber das ist nicht unsere Situation aus der Startup-Perspektive. Mhm. Also wir haben jetzt kein professionelles Videostudio im Hintergrund, wo dann die Post-Production von irgendwelchen Profis erledigt wird.
Okay, wow. Das heißt, man wird, also wenn man es machen möchte, wird man mit einer Agentur zusammenarbeiten müssen, wenn man es nicht intern abbilden kann. Und dann wird das auf, jetzt, ihr habt jetzt 5 Stunden an Content, wie viel, sagen wir mal, Beratertage hätte man dafür beauftragen müssen? Hast du ein Gefühl für? Wenn das 10 Tage von einem Mediamenschen gewesen, 1.000 Euro oder weniger oder mehr?
Also, nee, da kann ich gar keine Aussage zu machen. Das besteht ja eigentlich aus 2 Elementen. Du musst erstmal den Content überhaupt produzieren. Also du brauchst die Folien und die Inhalte, du brauchst die Texte. Das musst dann auf den Teleprompter, dass du das sauber ablesen kannst.
Okay.
Und dann hinten raus muss dann ja das Video nachproduziert werden. Also ich glaube, da sind mehrere Fraktionen dran beteiligt. Und ein Videostudio ist auch nicht die Lösung für die Erstellung der Unterlagen vorneweg. Mhm. Also da ist wieder eine andere Fraktion. Also da musst du schon über eine ganze Breite von Know-how Leute engagieren, wenn du das nicht selbst machst.
Und gab es dann von Udemy für euch Vorschläge, was man machen muss als Minimum, um Erfolg zu haben mit so einem Kurs? Oder basiert die Aufwendigkeit und Qualität darauf, wie ihr das angehen wollt?
Das ist im Schwerpunkt deine eigene Entscheidung, also was dein Benchmark für Qualität ist, also wie du da erscheinen möchtest. Udemy bietet dir die Möglichkeit, dass du ein Probevideo zum Beispiel hochladen kannst und das bewerten sie dann und sagen, okay, die Tonqualität ist gut, die Bildqualität ist gut und so weiter. Und sonst kannst du aber bei Udemy, also meiner Wahrnehmung nach, relativ viel hochladen. Und der Aufwand ist also durch bei uns im Kern dadurch bestimmt gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen dieses Qualitätslevel abliefern.
Okay. Und gibt es dann darüber hinaus jetzt Insights von der eigentlichen Nutzung? Könnt ihr feststellen, wo Leute anfangen zu pausieren und dementsprechend beim nächsten Kurs vielleicht das thematisch irgendwie mit reindenken, merkt man, wo Leute aufhören komplett?
Ja, genau. Im Hintergrund siehst, wie viele Leute sich eingeschrieben haben, wie weit die in dem Kurs gekommen sind und wo sie ausgestiegen sind. Das sind die Analysen für.
Okay, jetzt haben wir E-Learning ist definitiv auch so ein neues Thema, was interessant sein kann für die Industrie. Gibt es Themen, die dich besonders interessieren aktuell? Ob es jetzt rund um Industrie 4.0 ist oder Digital-Startups allgemein, worauf du bullish bist, dass diese eintreffen?
Du meinst, was die Zukunft von Industrie 4.0 in Summe angeht?
Ja, allgemein, was im Markt gerade passiert.
Ja, also du, mein Thema, was uns am meisten umtreibt, das sind, wie gesagt, diese Plattformen.
Welche meinst du jetzt? Amazon, AWS?
Nee, also ich rede eigentlich mehr über etwas, was näher an der Applikation dran ist. AWS ist ja, stellt dir eine Runtime zur Verfügung. Da hast du Rechenkapazität, da hast du aber noch nicht notwendigerweise eine Infrastruktur und du hast auch nicht notwendigerweise die Daten der Anlagen dort drin. Wenn wir über diese App-Stores sprechen, dann reden wir ja darüber, dass du auf einen Datenlayer zugreifen musst. Also die Daten müssen ja in dieser Applikation schon vorhanden sein, damit du dann per Plug and Play darauf zugreifen kannst. Ich glaube, das ist das spannendere Feld. Da reden wir über, um dir Namen zu geben, da reden wir über aus der Startup-Szene zum Beispiel über Cybus oder Arctix. Ich glaube, das sind spannende Player, die Industrie 4.0 großen Schritt weiter drehen werden.
Arctix habe ich auch schon mal im Podcast gehabt. Was genau macht ihr mit denen?
Naja, Arctix stellt dir halt, die haben jetzt eine Edge-Plattform, eine dezentrale, Und die haben die Daten der Anlagen zur Verfügung in jedem ihrer einzelnen Devices. Und von dort können wir darauf zugreifen. Das bedeutet, wir müssen uns nicht mehr mit jeder einzelnen Anlage konnektieren, sondern wir konnektieren uns zu dieser Plattform und haben dann sozusagen eine Schnittstelle, wo es in der Vergangenheit 50, 80 oder 100 gebraucht hätte.
Das heißt, die haben den Gateway zur Maschine, sagen wir mal eine Spritzgussmaschine, die bin ich dann über Euromap, ich glaube 77, an dieses Gateway an und von dem bekommt ihr dann die Daten für in die Cloud.
Genau, konsolidiert, von einem Punkt aus.
Ah, okay, super. Und ich habe auch gesehen, dass ihr was mit MPDV macht, ne?
Ja, genau, MPDV ist auch einer unserer Partner. Wir sind in deren Ökosystem vertreten, also Manufacturing Integration Platform heißt das Produkt von der MPDV. Wer sich vielleicht nicht so im Detail damit auskennt, MPDV ist ein Manufacturing Execution System Hersteller, also MES Hersteller.
Sehr etabliert, sehr bewährt.
Ja, ich glaube, das ist einer, zumindest für Europa kann man, glaube ich, sagen, einer der Marktführer, würde ich mal vermuten. Ich habe jetzt keine aktuelle Statistik zur Verfügung, aber das ist einer der großen. Genau, und die setzen auch auf dieses Plattformkonzept mit der MIP. Und genau, das ist, und da sind wir dann halt auch mit unserer App vertreten.
Und wie läuft das dann ab? Das heißt, Kunden, die von MPDV bereits überzeugt sind, das in Anwendung haben, können über den App Store auch auf euch zugreifen, euch auch mit einbeziehen in deren Software-Stack intern.
Genau, also wenn du Kunde von der MPDV bist und das Produkt Hydra im Einsatz hast, innerhalb einer bestimmten Release-Version, also entweder Release 8 oder Release 10 und dann müssen noch ein paar Anforderungen erfüllt sein, dann ist die Manufacturing Integration Plattform dort Teil des Produktes und damit hast du auch Zugriff auf die Apps, die auf der MIP verfügbar sind.
Das heißt, ich kann im Grunde Plug and Play euch installieren und habe die Oberfläche, die ich von euch direkt bekommen würde.
Richtig.
Cool. Also Plattformen. Vielleicht noch, was hältst du davon, dass dieses deutsche Flugtaxi-Startup Lilium, hast du davon gehört?
Ja, natürlich.
Was hältst du davon, dass die jetzt an die Börse gehen mit einem SPAC?
Ja,
das ist ja wirklich neue Technologie, also was heißt neu? Kann was Bahnbrechendes werden, made in Germany?
Ist das was? Definitiv. Und also die Technologie ist spannend und die hat auch bestimmt Potenzial in bestimmten Einsatzbereichen. Wie viel Potenzial die jetzt über Innenstadtgebieten hat, das weiß ich nicht. Aber wenn ich mir vorstelle, ich kann vom Flughafen Stuttgart zum Flughafen Frankfurt damit fliegen und das alle 20 Minuten. Und das macht nicht mehr die Lufthansa, sondern das macht Lilium. Mhm. Oder München Bahnhof zu München Flughafen. Das könnte ich mir persönlich als Strecken vorstellen, die attraktiv sind für so ein lokales oder für so ein Urban Mobility. Urban ist es ja gar nicht. Ich glaube, die kommen so 180, 250 Kilometer so in dieser Dimension weit. Also technologisch ist das spannend. Wie gesagt, in welchen Anwendungsfällen sich das dann am Ende durchsetzen wird, wird man mal abwarten müssen. Aber in Summe finde ich das spannend. Dieser SPAC ist natürlich... Also da kriegt man ein bisschen Schwierigkeiten im Verständnis, dass man jetzt auf Excel-Basis Millionen Gewinne prognostiziert und darauf eine Börsennotierung stattfindet. Weiß ich nicht, ob das die Zukunft der Startups sein sollte. In der Vergangenheit musste man mal Gewinn machen, um attraktiv für Investoren zu sein. Dann reichte Umsatz, inzwischen reicht eine PowerPoint-Präsentation. Da habe ich Schwierigkeiten, dieses Finanzkonstrukt zu unterstützen. Aber das technologische Konstrukt ist spannend.
Perfekt. Und dann noch als abschließende Frage. Was sind so Paradebeispiele aus der deutschen Industrie, an denen du dich auch gerne orientierst, wenn es um das Thema Lean, Prozessoptimierung und auch das Thema digitale Transformation geht? Und vielleicht nicht die ganz großen, die man es vermuten würde, wie Bosch und Siemens, und gibt es vielleicht auch aus der Region Aachen, gibt es da Unternehmen, die das einfach sehr gut können, auch intern oder mit Hilfe von externen?
So, ich glaube, das Thema schlanke Produktion, also Lean Production, ist ein Thema, damit kämpfen ganz viele Unternehmen und das ist halt ein kontinuierlicher Einsatz des Managements. Mhm. Das ist ja nicht, dass man das implementiert und dann bleibt das.
Aber du sagst Kampf. Ist es denn ein Kampf oder ist es einfach eine Herangehensweise und vielleicht auch eine eine angenehme.
Woher kommt der Begriff, woher kommt der Begriff Kampf? Du hast halt, ein System neigt dazu, in einen gemütlicheren Zustand zurückzufallen. Ich glaube, das ist allgemein so. Das ist noch nicht mal mehr was Schlechtes, ja. So reagieren Systeme einfach. Und du musst aus dieser ruhigeren Position, da musst du halt versuchen herauszukommen. Und das ist ein großer Teil der Kraft, die in solch eine Lean-Implementierung hineinläuft. Mhm. Und dementsprechend weiß ich gar nicht, ob man da sagen kann, dieses oder jenes Unternehmen ist durchgängig besonders gut, weil du durchaus da starke Schwankungen hast. Also das hängt stark von den Führungskräften ab, wie sowas promotet wird und wie sowas unterstützt wird. Deswegen kann es durchaus sein, dass die eine Fabrik sehr gut ist und die andere Fabrik vielleicht nur mäßig ist.
Aber wir haben wenig Open Champions, ne? Wir haben wenig Firmen, die damit auch öffentlich werben, dass das bei ihnen besonders gut funktioniert und vielleicht auch andere einladen, um es zu begutachten, davon zu lernen. Das ist alles so ein bisschen konservativ, jeder für sich, ne?
Ja, genau. Das sehe ich auch so. Es wäre schön, wenn es da so Leuchttürme gäbe. Aber das Thema ist auch in der aktuellen Situation nicht besonders hip. Also ich glaube, du kannst mehr Öffentlichkeitswirksamkeit erzielen, wenn du sagst, du bist bei Industrie 4.0 weit vorne, als wenn du sagst, du bist bei Lean Manufacturing weit vorne. Dafür ist das Thema einfach schon zu alt. Das ist jetzt 40, 50 Jahre auf der Agenda, also zumindest aus der asiatischen Perspektive. Für Deutschland ist es vielleicht seit 30 Jahren auf der Agenda. Deswegen ist das jetzt nichts, was irgendwie überschriftentauglich wäre in der Medienwelt.
Ja. Sehr schön. Jan, vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
Alles klar, ich danke dir.
So, wem das heute wieder gefallen hat, der findet mehr Informationen zu vorherigen Episoden und auch zu unserer eigentlichen Veranstaltungsreihe in Berlin auf unserer Webseite, und die lautet www.mmx.berlin. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das tatsächlich mit Likes, Tweets und auch Bewertungen, weil das Algorithmusmonster das dann wertschätzt und wir die Chance bekommen, diese Geschichten vom Maker Movement und der produzierenden Industrie noch mehr Menschen erzählen zu können. Also, wer aushelfen kann und möchte, weiß jetzt, wie es geht. Vielen Dank.